Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie zur 10. Vorlesung von Kritik der reinen Computation für den 29. Januar 2021. In der letzten Vorlesung habe ich mich zum ersten Mal in das Problemfeld der Überproduktion gewagt und bei der Frage nach einer sinnvoll geplanten und gerechten Wirtschaft und welche Rolle dabei Computation spielen könnte angesetzt. Dabei ging es dann um das wichtigste Konzept, wogegen alternative Wirtschaftsansätze argumentieren müssten, nämlich die Logik des freien Marktes, die ich anhand der sogenannten Socialist Calculation Debate dargelegt habe. Vor allem ging es darum, erst einmal die Gegenargumente zu verstehen. Es stellte sich heraus, dass das Konzept des freien Markts auf dem Prinzip einer dezentralen Selbstorganisation beruht, was sicherlich bei der Exploration und Reaktualisierung planwirtschaftlicher Ansätze übernommen werden muss, da eine zentrale Organisation autoritär und damit undemokratisch operiert. Was jedoch keineswegs übernommen werden darf, ist das Prinzip der Zerstückelung solidarisch denkender Gemeinschaften in konkurrierende Einzelpersonen, die nur noch egozentrisch auf die eigenen Bedürfnisse schauen. Denn damit geht das Interesse an einem gemeinsamen Plan verloren bzw. wird verunmöglicht. Dass Märkte, wie Hayek bereits in den 1940er Jahren argumentierte, Informationssysteme sind, leuchtete ein. Und so stellte ich am Ende der letzten Vorlesung die Frage nach alternativen Strukturen solcher Informationssysteme, die die Prinzipien des freien Marktes dezentral bekämpfen bzw. unterlaufen. Soweit der Rückblick. In dieser Vorlesung werde ich nun das zweite der in der achten Vorlesung verkündeten Problemfelder angehen. Wir erinnern uns, es war die Frage nach Filterungsprozessen in sozialen Netzwerken und daran anschließend noch allgemeiner formuliert die Frage, wie soziale Netzwerke gerecht und nicht ausbeuterisch organisiert werden könnten. Die Mediengeschichte sozialer Netzwerke beginnt mit der Erforschung der Dynamik sozialer Gruppen und der Begründung der Soziometrie durch Jacob Levi Moreno in den 1930er Jahren in den USA. Moreno wuchs aber, wie Ludwig von Mises, im Wien des frühen 20. Jahrhunderts auf. Moreno arbeitete jedoch in Flüchtlingslagern im Kontext des Ersten Weltkriegs. Später in den USA beschäftigte er sich in den amerikanischen Ghettos mit der Frage, wie soziale Spannungen durch gruppentherapeutische Verfahren abgebaut werden könnten. Um die Methode des Psychodramas, die er konzipierte und vorantrieb, messen zu können, entwickelte Moreno erste Ansätze der Soziometrie, mit der er die psychischen und sozialen Strömungen innerhalb einer Bevölkerungsgruppe frühzeitig erkennen und abbauen könnte. Dabei ging es ihm um die Erfassung und Visualisierung von psychosozialen Verbindungsstrukturen innerhalb der Gruppen, die etwa auf Anerkennung basierten. So entstanden die sogenannten Soziogramme. Durch die Analyse der Soziogramme konnte Moreno nicht nur einen optimalen Austausch in den sozialen Randgruppen ermöglichen, sondern der Austausch, so argumentierte er zumindest, würde gleichzeitig auch die Kreativität einer Gesellschaft erhöhen. Während Morenos Soziogramme noch eine hohe Komplexität aufwiesen, eher Ähnlichkeiten mit Kartografierungen und damit mit Frederick Jamesons kognitiver Karte zu haben scheinen, wurde seine Methode später, um die historische Kontextualisierung sozialer Netzwerke hier etwas zu beschleunigen und zu linearisieren, stark vereinfacht und auf einfache Zahlenmatrizen reduziert. Ende der 1940er Jahre vereinfachte Leo Katz das System in eine bipolar kodierte Matrize aus Präferenzen und Abneigungen. Dieser Ansatz wurde später durch Charles Hubble in den 1960er Jahren nochmals weiterentwickelt. Hier beruhte die Analyse der Netzwerke nicht mehr auf Anerkennung und Präferenzen, stattdessen wurde der Grad des Einflusses, den eine einzelne Person in einem Netzwerk ausübt, in den Fokus gerückt. Damit konnte die Zentralität eines Knotens im Netzwerk berechnet werden, die als Schwellenwert für das Herausfiltern der einflussreichsten Knoten benutzt werden konnte. Dabei wurde stets das Visualisierungsverfahren des Soziogramms erhalten, aber auch, wie gesagt, reduziert. In den späten 1960er Jahren verfestigte Harrison C. White, der auch als Begründer der sozialen Netzwerkanalyse gilt, die Methoden der Soziometrie und machte sie einem größeren Kreis zugänglich. White, der in theoretische Physik am MIT promovierte, aber daneben von Karl Deutsch, damals an der gleichen Institution tätig, beeinflusst wurde, kam erst spät in das Feld der Soziologie. Sein mathematisch-technischer Zugang zu soziologischen Phänomenen, den er von Harvard aus verbreitete, war wohl durch seine Praktikabilität und Kompatibilität mit ingenieursmäßigen Ansätzen sehr erfolgreich. Der Hintergrund für dieses ingenieurmäßige Vorgehen bildet das bereits erwähnte Operational Research, eine Weiterentwicklung der Kybernetik. In den 1980er Jahren popularisierte Mark Granovetter, der bei White promovierte, die Netzwerkanalyse noch ein weiteres Mal. Bereits Anfang der 70er Jahre argumentierte er in seinem viel zitierten Artikel »The Strengths of Weak Ties«, wie die Analyse der Verbindungen einzelner Personen und ihre Beziehungen als Netzwerk mithilfe der Graphentheorie die Mikro- und Makroebene gesellschaftlicher Prozesse überbrücken kann. Vor allem ging es da um die Verbreitung von Informationen durch soziale Netzwerke und die Rolle schwacher Verbindungen, die kritisch seien. Ohne zufällige, schwache Verknüpfungen zwischen Personen aus unterschiedlichen Netzwerken wäre die Informationsübertragung innerhalb eines großen sozialen Netzwerks nicht möglich. Damit Informationen sich innerhalb großer Netzwerke verbreiten, sind also nicht nur die Knoten mit einem hohen Zentralitätsindex wichtig, sondern eben auch schwache Verbindungen. Dies waren in den 1970er Jahren wichtige Erkenntnisse nicht nur für die Soziologie, sondern auch für das Marketing und die Informationswissenschaften. Dabei bezog sich Granovetter, wie bereits viele andere früher, auf die sogenannte Graphentheorie, ein Teilgebiet der diskreten Mathematik, die die Eigenschaften, Beziehungen zwischen Graphen, bestehend aus Knoten und Kanten, das sind Verbindungen zwischen den Knoten, in abzählbare Einheiten untersucht. In den 1980er Jahren wagt er sich dann stärker in den Bereich der Wirtschaftswissenschaften vor und behauptet, dass auch für das Verstehen ökonomischer Handlungen die soziologische Netzwerkanalyse wichtig wäre. Noch genauer formuliert argumentierte er, dass auch freie Märkte in soziale Netzwerke eingebettet wären. Dies wäre sicherlich genauer zu untersuchen, würde dies doch die beiden Bereiche, die ich in den verbleibenden Vorlesungen vertiefen möchte, zusammenbringen. Ich möchte jedoch zum Punkt kommen, wieso ich das hier überhaupt darlege, nämlich dass die Netzwerkanalyse in Verbindung mit der Graphentheorie im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts durch Facebook zum ubiquitären Datenextraktionswerkzeug wurde. Wie es dazu kam, müsste aber an einer anderen Stelle untersucht werden. 2007, drei Jahre nachdem Facebook gegründet wurde, gibt das Unternehmen an ihrer Entwicklerkonferenz die Facebook API und das Konzept des Social Graphs bekannt. Ab 2010 heißt die Facebook API dann schlicht Graph API. Eine API ist ein sogenanntes Application Programming Interface. Hier bedeutet dies eine programmierbare Schnittstelle zum sogenannten sozialen Graphen, der von den Benutzerinnen auf Facebook gebildet wird. Der Bezug zur Graphentheorie als Kern der Netzwerkanalyse äußert sich hier also direkt im Namen. Während die Schnittstelle zum sozialen Graphen erst zur Programmierung von Spielen und Anwendungen innerhalb der Plattform diente, wurde sie bzw. ihr Zugang seit 2009 zunehmend an Drittunternehmen verkauft, die dann eigene Werbetechnologien programmieren und entwickeln konnten. Die massive Entwicklung und der ökonomische Wachstum dieses Bereichs fand aber erst ab 2014 statt. Um nun konkreter zu beschreiben, was diesen sozialen Graphen ausmacht und was er alles zu erfassen vermag, möchte ich einen Ausschnitt aus der Patentschrift Integrating Structured Objects and Actions Generated on External Systems into a Social Networking System, eingereicht 2011 von Facebook und bewilligt 2014, zitieren. Davor wiederhole ich nochmals, ein Graph in der Graphentheorie besteht aus Knoten und Kanten. Kanten bilden dabei die Verbindungen zwischen zweier Knoten. Knoten und Kanten können unterschiedliche Werte zugewiesen werden, die im Fall der Kanten auch als Distanz verstanden werden können. Mit den Graphen kann folglich die Struktur und die Dynamik eines sozialen Netzwerks untersucht werden. Diese Methode wurde bereits von Granovetter in den 1970er Jahren eingesetzt. Ich zitiere nun aus dem erwähnten Facebook-Patent, eingereicht 2011. Useful social information may be maintained conceptually in a social graph of nodes, Knoten, interconnected by edges, Kanten. Each node in the social graph represents something that can act on and or be acted upon by another node. Common examples of nodes include users, non-person entities, content items, groups, events, locations, messages, concepts, and any other things that can be represented by an object in a social networking system. An edge between two nodes in the social graph represents a particular kind of connection between the two nodes resulting from an action that was performed by one of the nodes on the other node. Ende Zitat. Später im Patent wird, wie es sein Titel bereits verrät, ein Verfahren beschrieben, womit auch externe Daten, die nicht direkt auf der Plattform erfasst werden können, als Graph strukturiert in den Facebook Social Graph annektiert werden kann. Als Beispiel im Patent werden die GPS-Daten einer Autofahrt verlinkt mit Informationen, welche Musik die Fahrerin auf dem Smartphone gehört hat, genannt. Das Ziel hier ist selbstverständlich, alles, sowohl Objekte als auch Vorgänge auf der Welt, in Knoten oder Kanten dieses sozialen Graphens zu verwandeln, um durch Filterung, Gruppierung, Messung und Korrelation die Daten in käufliche Einheiten umzuwandeln. Dabei werden diese Daten zuerst zum Eigentum der Plattform, damit sie danach als Ware an Dritte verkauft werden können. Obwohl es unsere Aktivitäten, unsere Sozialität ist, die wir auf den sozialen Medien tagtäglich ausüben und pflegen, verfügen wir darüber keine Souveränität, denn die Daten gehören automatisch der Plattform. Der australische Medienwissenschaftler Mark Andrejewicz vergleicht dies mit dem Prozess der ursprünglichen Akkumulation, wo im England des 16. Jahrhunderts durch Enclosure, zu Deutsch Einzäunung oder Erfassung, ehemals gemeinschaftlich benutztes Land in privates Eigentum umgewandelt wurde. Erst das Enclosure machte das Land zu einem verwertbaren Gut, ähnlich wie erst das Digital Enclosure die Daten verwertbar macht. Benjamin Bratton, ein anderer Medienwissenschaftler, nennt hier zwei Arten des Mehrwerts. Einerseits der affektiv-kulturell-soziale Mehrwert für die Benutzerin und andererseits der monetäre Mehrwert für die Plattform. Die Einnahmen durch die Werbung ist jedoch um ein Vielfaches größer als die Ausgaben für die Infrastruktur und Aufrechterhaltung des Netzwerks. Die Benutzerin verrichtet hier Datenarbeit, doch ihre Vergütung geschieht nicht auf monetäre Art, sondern durch das Angebot, die Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Netzwerkes und die damit entstehenden Interaktionsmöglichkeiten. Der Medienwissenschaftler Till Heilmann beschreibt dies folgendermaßen. Ich zitiere: Datenarbeit soll als Name für alle Vorgänge und Abläufe stehen, in welchen durch Verfahren des Capture aus beliebigen Aktivitäten Daten gewonnen werden, die von kommerziell operierenden Unternehmen angeeignet und ökonomisch verwertet werden. Ende Zitat. Der Prozess des Capturings ist hier im Vergleich zum Einzäunen schneller und meint, die komputatorische Detektion bestimmter verketteter Bedingungen, die dann einen Vorgang wie das Aufschalten einer Werbung auslösen. Es ist mit der Metapher der Falle zu vergleichen, die nur unter bestimmten Bedingungen zuschlägt. An dieser Stelle möchte ich nun die Filterung als wichtigstes Prinzip der Datenextraktion einführen. Ich schlage drei epistemische Strukturen, also Metaphern, vor, um Filterungsprozesse zu verstehen. Erstens der Filter wie beim Kaffeefilter, dann der Filter wie beim optischen Filter, ähnlich einer Sonnenbrille, und schließlich der Filter als elektroakustischer Klangfilter, wie der Bassbooster im Lautsprecher. Alle drei erfüllen jeweils ihre Zwecke, um die algorithmische und statistische Filterung zu verstehen, wobei für den Prozess der Extraktion der Kaffeefilter, der von der Brühe die gröberen Bestandteile wegfiltert und das Extrakt, den gefilterten Kaffee hinterlässt, die einfachste und verständlichste Metapher bildet. Die algorithmische Filterung kann vorerst als eine Art ausgeklügelte Iteration und Verschachtelung dieses einfachen Prinzips verstanden werden, womit dann Daten segmentiert und Cluster detektiert werden können. Filterung, Clustering und auch darüber hinaus die Mustererkennung sind so verstanden verwandte Prozesse. Da ich hier nicht alle Verfahren und Prinzipien einzeln darlegen kann, werde ich mich auf die Gruppenbildung und Analyse durch das Prinzip der Homophilie konzentrieren, das von der kanadischen Medienwissenschaftlerin Wendy Chung einschlägig beschrieben und kritisiert wurde. Während die Tatsache, dass soziale Netzwerke Verstärkungseffekte und Echokammern erzeugen, nach Wendy Chung längst zum Gemeinplatz wurde, argumentiert sie, dass es umso kritischer sei, das fundamentale Axiom der Netzwerksforschung, nämlich die Homophilie, in den Blick zu bekommen. Homophilie ist das Prinzip und die Annahme, dass Ähnlichkeit Verbindungen und Netzwerke formt. Hier geht es also nicht darum, gegen den Datenklau als solches zu argumentieren, sondern einen Schritt zurück, den Prozess der Datenerfassung medienepistemisch und wissensarchäologisch zu untersuchen, um dann, wenn möglich, die Verstärkungs- und Echokammer-Effekte zu vermeiden, die wiederum Teil des Micro-Targetings sind. John bezeichnet soziale Netzwerke treffenderweise als personalisierte Netzwerke. Wenn also diese personalisierten Netzwerke segregieren, das heißt Gruppen bilden, die sich zunehmend durch Feedback und Echo-Effekte einschleusen und extremer werden, dann dies nur, ich zitiere, weil Netzwerkanalysen auf einer reduktionistischen Identitätspolitik aufbauen und sie bestätigen. Ende Zitat. Die Analyseverfahren der Netzwerksanalyse seien selbsterfüllende Prophezeiungen, indem sie annehmen, dass Ähnlichkeit verbindend sei und Gemeinschaft nur auf homophilen Strukturen aufgebaut sind. Ich wiederhole, Homophilie ist das Prinzip und die Annahme, dass Ähnlichkeit Verbindungen und Netzwerke formt. Nicht überraschend ist es, dass mit dieser Annahme Segregation entdeckt wird. Die Setzung von Homophilie als Axiom der Netzwerksforschung impliziert, dass es ohne gemeinsame Eigenschaften keine Nachbarinnen und Gemeinschaften geben kann. Konflikt etwa als verbindendes Element wird nicht erfasst. Nicht nur das, diese Annahmen haben sich in der Netzwerkanalyse so weit stabilisiert, dass Homophilie dadurch als natürliches, fundamental und zeitloses Phänomen konzipiert wurde. Ich zitiere schon, Homophilie dient als Alibi für die Ungleichheit, die sie abbildet, während sie zugleich Politik unterläuft. Homophilie und Nichtrassismus oder Sexismus erscheinen als Quellen von Ungleichheit, wodurch Ungerechtigkeit wiederum natürlich und zur ökologischen Eigenschaft von Systemen wird. Ende Zitat. Peter spitzt sie zu und argumentiert, dass so Liebe zu Hass wird. Ich zitiere wieder. Wie zeigt man, dass man jene liebt, die einen ähnlich sind? Indem man wegrennt, wenn andere auftauchen. Ende Zitat. Aufgabe einer kritischen Medienwissenschaft sei es, so schon, nicht nur auf die Kontingenz dieser Analysemethode und ihre verheerenden Effekte, die sie erzeugen, hinzuweisen, sondern auch mögliche Lösungsansätze zu skizzieren. Die britische Feministin Sarah Ahmed zitierend schlägt sie vor, ich zitiere schon, statt Ähnlichkeit als Auslöser von Verbindungen anzusehen, sollen wir mit Ahmed durch die produktive Kraft des Unbequemen denken. Ende Zitat. Es geht hier also darum, Gewohnheit und Muster, die stets nur das Ähnliche suchen, zu durchbrechen und nicht nur Differenz oder Diversität, sondern aber auch das Störende, Problematische und Kritische zu pflegen. Wie lässt sich also Unbequemlichkeit einprogrammieren bzw. berechnen? Könnte man den sozialen Graphen als Struktur beibehalten und mit algorithmischen Mitteln versuchen, Heterogenität und Diversität statt Homogenität zu fördern? Gerade beim Stichwort Diversität versus Homogenität müsste auch die Solidarität beachtet werden und überlegt werden, wie diese Begriffe zusammenzudenken wären. Es müsste also eine Solidarität geben, die nicht auf Homophilie, sondern auf Diversität, Differenz und Konflikt beruht und die folglich nicht identitär ist, sondern Unbequemes, Fremdes zulässt. Statt Cluster müssten dann Streuung und Diffusion statistisch und numerisch erfasst werden. Ich möchte hier abschließend zwei mögliche Richtungen andeuten, wobei ich dann auf die zweite noch etwas vertiefter eingehen möchte, weil sie mir im Moment für die Kritik der reinen Computation am relevantesten erscheint. Zuerst aber der erste Vorschlag, der das Problem der Berechnung eher umschifft, nämlich die Idee, die Feeds und Beiträge in alternativen Netzwerken vermehrt durch freiwillige Mitbenutzerinnen moderieren, analysieren und kontrollieren zu lassen. Dabei müssten nicht nur Protokolle, also Regeln, demokratisch formuliert und ständig überprüft und erweitert werden, um unangemessene Beiträge und Aktivitäten zu verhindern, sondern nicht nur die Analysemethoden und Visualisierungsverfahren, aber auch die algorithmischen Methoden der Personalisierung und Einordnung müssten dann zugänglich gemacht werden, sodass die Benutzerin selbst aktiv ihren Feed einprogrammieren kann und aber gleichzeitig die Programmierung an andere abgegeben werden könnte. Hier könnten neue Rollen entstehen, wie die Feed-Kuratorin oder die Feed-Recommenderin als Gegenmodell zur Influencerin. Dieser Weg würde also ein Netzwerk von aktiv lernenden Benutzerinnen benötigen. Etwas laut gedacht wäre dies doch ein Ansatz, der gerade für Medienwissenschaftlerinnen attraktiv sein müsste. Der zweite Ansatz geht eher von einer passiven Benutzerinnenschaft aus, wobei eigentlich die beiden Ansätze auch kombiniert werden könnten. Denn auch dieser Ansatz muss natürlich erst entwickelt und realisiert werden. Es geht hier aber, ähnlich wie beim Marktdesign, um die Frage, wie man Anreize schaffen könnte, störende, unbequeme Informationen überhaupt zu rezipieren. Nach einigem Suchen hat sich mir hier ein relativ neuer Forschungszweig der Informationswissenschaften eröffnet, der sich innerhalb des Bereichs der personalisierten Empfehlungssysteme, Recommender Systems, das Thema des sogenannten glücklichen Zufalls, auf Englisch Serendipity, erforscht. Ein Review-Artikel aus dem Jahr 2016 mit dem Titel A Survey of Serendipity and Recommender Systems listet drei Kategorien algorithmisch basierter Empfehlungssysteme auf, die gerade erforscht werden. Dies wären erstens algorithmische Empfehlungssysteme, die das Ranking der Empfehlungen neu gewichten und umordnen. Zweitens solche Systeme, die die Algorithmen, die das Ranking erzeugen, modifizieren. Hier sammeln sich Ansätze, etwa die üblichen Algorithmen, zum Beispiel der nächste Nachbar-Klassifikation, umdrehen und nach dem weitesten Nachbar Ausschau halten. Dabei geht es nicht nur um das völlige Gegenteil, sondern den Versuch, eine Empfehlung zu programmieren, die der weiteste Nachbar, also jemand aus der Antigruppe, nicht mögen würde. Und drittens gibt es auch hier ganz neue Algorithmen, die etwa mit Zufallsprinzipien experimentieren. Eine Schwierigkeit, die sich mir bei der ersten schnellen Durchsicht dieses Felds erschloss, ist der Punkt, dass diese Empfehlungssysteme nicht mehr für das Feld konventioneller sozialer Netzwerke entwickelt werden, sondern für Netzwerke wie Netflix oder Warenmärkte, wo Produkte oder Waren bewertet werden und die Bewertung dann mit den Profilen verknüpft werden, um daraus dann Erkenntnisse über deren Vorliebe zu errechnen. Dies scheint mir ein neuer Bereich zu sein und die Frage ist, wie diese Variante sozialer Netzwerke im Lichte der in dieser Vorlesung jetzt dargelegten Netzwerksanalyse und der Soziometrie zu verstehen wäre. Doch dazu dann später mehr. Ich danke fürs Zuhören.